Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Bei mir ist Silke Hellwig, Chefredakteurin des Weserkuriers. Und wir haben heute, wenn wir uns zum Podcast treffen, ganz häufig, wenn wir unsere Gesprächspartner fragen, und was machen Sie so in Ihrer Freizeit, dann sagt jeder, und das ist so ein bisschen so eine Muss-Aussage in Bremen, ach ja, ich bin ja auch Werder-Fan. Und dann sagen die ganz, mein Herz schlägt grün-weiß die ganze Zeit. Heute haben wir mal einen Gesprächspartner, für den das ganz klar auf der Hand liegt. Ihr Herz schlägt grün-weiß, Herr Hess-Grunewald. Ne? Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Und ja, in der Tat, das ist so.
Und das schon seit ganz langer Zeit. Ich glaube, Sie waren 9, als Sie angefangen haben, für Werder zu spielen.
Für Werder zu spielen war ich tatsächlich 9. Für Werder zu schwärmen, da war ich noch jünger.
Da waren Sie noch jünger, weil das in der Familie so war, ne?
Ja, ja, also meine älteren Brüder waren Fußball verrückt damals und ich habe eben die Erinnerung daran, dass nach dem Umzug zur Meisterschaft 65 meine Brüder sehr regennass nach Hause kamen und meine Mutter dann schimpfte und sagte, ihr mit eurem Werder, und das hat mich so berührt. Ich war damals knapp, ja, 6, ich war 5 Jahre alt. Ja.
Und Ihr Vater, war der auch Werder-Fan?
Mein Vater war zwar Fußball interessiert, aber nicht so intensiv. Ich habe da auch nicht so viele Erinnerungen. Ich muss sagen, ich bin Scheidungskind. Ja. Mein Vater ist ausgezogen, genau in dem Sommer, in dem ich bei Werder eingetreten bin. Und ich habe aber die WM 1970, das Spiel gegen Marokko, das habe ich noch mit meinem Vater zu Hause geschaut. Und dann ist er wenige Wochen später zu Hause ausgezogen. Und dann war sozusagen da diese normalen Vater-Sohn-Beziehungen, die habe ich da in dem Alter dann nicht mehr pflegen können.
Apropos Geschwister, wenn ich das mal einwerfen darf. Sie haben 2 ältere Brüder, 3 ältere Brüder. 3 ältere Geschwister und 2 Brüder, glaube ich, ne?
Ja, ich hatte, muss ich sagen, weil mein nächstälterer Bruder ist leider verstorben, 2019. Das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte, die uns auch immer noch sehr berührt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich wollte fragen, Sie haben den Vornamen Hubertus, der ist ja nicht so häufig. Ich weiß nicht, ob Ihr Vater oder Ihre Eltern Jäger waren. Wie heißen denn Ihre Geschwister? Haben die auch solche Namen?
Der älteste Bruder heißt Raimund, mein verstorbener Bruder Josef und meine Schwester Viktoria. Und dann komme ich mit Hubertus hinten dran.
Alles so ein bisschen getragen.
Hubertus,
ne?
Heil, ne? Also Sie haben einen Namensvetter.
Ja, ja. Ich erschrecke mich auch manchmal, wenn ich hier in Nachrichten den Namen Hubertus höre und dann froh bin, dass dann ein Heil dahinter kommt und kein Hess Grunewald.
Aber wissen Sie, wieso Ihre Eltern Sie Hubertus genannt haben?
Also ich bin ja im Oktober geboren und meine Mutter hat mir mal erzählt, sie hätte damals ein Buch gelesen, wo es um die Hubertusjagd gegangen sei. Und der Hubertustag ist ja auch irgendwie im November und wegen dieser zeitlichen Nähe ist sie dann wohl auf Hubertus gekommen. Und ich habe dann ja noch 2 Vornamen dazu bekommen. Einen von meiner Mutter, die Johanna Hilde hieß, deswegen habe ich auch noch einen Johannes. Und nach einem Onkel, der irgendwie nach Amerika ausgewandert ist, habe ich auch noch einen Albert. Also Hubertus, Albert, Johannes, aber Hubertus ist der Rufname.
Verstehe, auf jeden Fall ein relativ ungewöhnlicher Name. Also außer Hubertus Heil. Und kennen Sie noch andere Hubertus?
Hubertus Meyer-Burkhardt.
Stimmt, Hubertus Meyer-Burkhardt.
Journalistenkollege, nicht?
Ja, Talkshow-Moderator. Aber er ist noch nicht so alt, dass er schon wieder modern ist, ne? Oder Kinder. Nee. Also ich wüsste nicht, dass kleine Kinder...
Aber ich komm damit zurecht.
Ja, das will ich hoffen. Da wollte ich da... Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung, alles gut. Sie haben mit Thomas Schaaf gekickt damals, ne?
Ja, ja. Ja, ich habe also bei Werder angefangen zu spielen. Da war ich 9 in der E-Jugend. Und dann, als ich 10, 11 war in der D-Jugend, wechselte Thomas mit seinem älteren Bruder Peter... kamen die dann zu Werder von BBV Union, also dem Nachbarverein auf der Anlage in der Pauliner Marsch. Und Thomas kam dann in meine Mannschaft. Und da wir nur 6 Monate auseinander sind, altersmäßig, haben wir dann in den darauf folgenden Jahren gemeinsam gespielt in der Jugend, von 10 bis 12 in der D-Jugend, von 12 bis 14 in der B-Jugend und nachher nochmal mit 17 in der B-Jugend dann. Und da waren wir beide auch Kapitäne. Thomas war Mannschaftsführer, ich war stellvertretender Kapitän und war eine spannende Zeit. Wir hatten vor einigen Jahren noch ein Treffen mit dieser Mannschaft, weil wir 1977 auch Bremer Landesmeister und norddeutscher Vizemeister geworden sind. Und da haben wir uns noch mit der Mannschaft getroffen und den Trainer. Es war ein wunderbares Erlebnis. Und Thomas war dann natürlich auch dabei.
Welche Position haben Sie denn gespielt?
Ja, ich habe mit Thomas zusammen im Mittelfeld gespielt. Ah, ja. Wir waren sozusagen, damals spielten wir noch im 4-3-3-System mit einem offensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler. Das war dann Thomas und ich hatte mehr den defensiven Part und habe dann sein Thomas gesichert. Wenn er nach vorne ging, musste ich im Mittelfeld dafür sorgen, dass wir nicht in die Konter laufen. Und
Wenn Sie das so gesehen haben, oh, der sticht jetzt eine Profikarriere an, war da so ein bisschen Neid mit auch dabei?
Nein, es war Stolz. Es war Stolz, dass man diesen Weg gemeinsam gegangen ist. Und ich will Ihnen sagen, damals, wenn Sie 16, 17 sind und bei Werder Bremen...
Haben Sie auch von einer Profikarriere geträumt?
Genau, man hat davon geträumt, aber mein Trainer damals hat gesagt, aus dir wird da sowieso nichts. Aber ich habe da eben...
Warum denn?
Ja, weil er natürlich einen Blick dafür hatte. Wenn Sie Profi werden wollen, dann brauchen Sie einen gewissen Ehrgeiz, den ich nicht hatte. Und Sie brauchen auch eine gewisse Körperlichkeit, die ich auch nicht hatte. Bei Thomas war das anders. Bei ihm zeichnete sich das sehr früh ab. Thomas war wirklich sehr dynamisch, sehr talentiert und hatte auch diesen Biss, den man braucht, um in diesem Alter den Schritt zu machen. Mhm. Thomas war dann mit 17, spielte ja schon in der A-Jugend, ging dann hoch in die Amateurmannschaft und hat ja auch mit unter 18 schon in der Bundesliga debütiert. Mhm. Das machen sie nur, wenn sie sagen, bereit sind, körperlich sich da auch so einzubringen. Und das hat Thomas getan und er war auch fußballerisch einfach besser. Also kein Neid, ganz im Gegenteil. Ich bin einfach stolz, dass ich eben jetzt auch sagen kann, dass ich mit Thomas über 5 Jahre hinweg sagen mehrfach in der Woche sozusagen in der Kabine und auf dem Platz zusammen war. Und wir haben uns jetzt gerade erst bei der 20-Jahr-Feier zum Jubiläum, besser zum also das Dubiläum, 20 Jahre Dubel, hatten wir eine wunderbare Veranstaltung hier und da haben wir auch noch mal den Abend nett geplaudert. Also das war eine richtig, ist einfach schön, wenn man sich nach so vielen Jahren nochmal trifft.
Ich hatte vorhin gesagt, wir reden nicht über Werder, wir reden ja über, ist ja Politik, eigentlich ein Polit-Podcast. Ich habe nur gesagt, ich werde nicht qualifiziert über Werder
großartig reden. Ich bin auch nicht qualifiziert, ich habe mir das alles angelesen.
Weil ich habe mich jetzt gerade gewundert, weil Herr Brandt auch nicht der ist, der irgendwie, glaube ich mal, Spiele, Noten vergeben könnte für Spiele. Also wir würden es natürlich machen,
sagen, aber es wäre das Abschlussspiel, was ich mir ansehen durfte im Stadion, dass das eine extrem positive Erfahrung war. Also ganz eindeutig.
Welches Abschlussspiel?
Jetzt das Saisonabschluss.
Ach so, jetzt gegen Bochum. Ja, natürlich, weil es positiv begleitet war, gute Stimmung war, wenn man dann auch...
Der Laden war voll. Gewinnt.
Ja, der ist ja immer bei uns. Ja. Wir haben immer ausverkauftes Stadion, wir haben eine ganz, ganz hohe Auslastung. Und es war in der Tat für uns ein bisschen... Also wir haben uns sehr gefreut. Auf der anderen Seite, wenn man dann so knapp scheitert an Platz 8... war man auch ein bisschen traurig, aber wirklich nur ganz kurz. Insgesamt überwog das Positive. Wir hatten aber auch die Delegation der Bochumer bei uns in der Loge. Mhm. Und die sind in diesem Spiel ja auf den Relegationsplatz gerutscht. Und die waren natürlich entsprechend bedröbelt. Und wir haben das Ritual, dass bei einem Heimsieg wir nach dem Spiel immer gemeinsam ein Lied singen und dann einen Sekt auf den Werdersieg trinken. Das haben wir uns an diesem Tag verkniffen, mit Rücksicht auf die Bochumer, die das gesagt haben, müsste nicht. Aber der Franz Josef Tenhagen, der dann auch dabei, die haben sich hinterher sehr bedankt für diese Rücksicht. Und am Ende haben sie es dann auch mit viel Glück auch geschafft, in der Liga zu bleiben. Also dieser Spieltag hatte viele Emotionen in beide Richtungen.
Obwohl, so viel weiß ich noch, dass, glaube ich, die Saison doch viel besser aufgehört, als sie angefangen hatte, ne? Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war ja schon, das ist ja wieder, wurde schon wieder über Abstieg gefaselt.
Und wenn
das nicht, also so viel kriege ich dann von Werder natürlich, das ist ja schon aus Lokalpatriotismus natürlich mit, dass dafür der 8. Platz doch ziemlich gut ist, oder?
Also wir sind 9. Wir sind 9. Dafür ist er in der Tat nicht nur ziemlich gut, sondern in dem Wettbewerb, wenn man unser Budget sieht, wo wir ja nahe einem Abstiegsplatz sind, da einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, dann kann man sagen, wir haben da wirklich sehr, sehr gut performt und ich kriege auch die Rückmeldung, dass viele Menschen damit sehr glücklich und zufrieden sind. Das ist okay, aber nichts, worauf man sich ausruhen kann, weil einfach dieser Wettbewerb so gnadenlos ist, dass es halt in der neuen Saison wieder darum geht, eine Position sich zu erarbeiten, die hoffentlich mehr hergibt als der Kader in seiner, sozusagen in seiner...
Können wir ja nachher nochmal eine Abschlussfrage zustellen.
Ja.
Lassen Sie uns zur Politik wechseln.
Ja.
Also
Promis. Nee, erst noch zur beruflichen Karriere. Ich würde nämlich gerne wissen, warum Sie Jura studiert haben. Auch schon aus Gerechtigkeitsempfinden oder weil Sie...
Also ich bin auf Jura gekommen, weil Jura mir die Möglichkeit eröffnet hat, die eigentliche Berufswahl noch ein bisschen nach hinten zu schieben. Mhm. Wenn Sie Abitur machen und sich dann überlegen, Sie können studieren und dann zu sagen, was will ich, was kann ich machen und in welche Richtung soll es gehen? Und ich wollte tatsächlich eigentlich Journalist werden. Mhm. Ich hatte nur die Vorstellung, ich habe auch damals in der Schülerzeit, ich habe in der Schülerzeitung hier im alten Gymnasium mitgearbeitet. Ich hatte da auch mal schon Interesse dran. Und das war das ursprüngliche Interesse. Und damals war eine Berufsberaterin in der Schule und sagte, naja, wenn man Journalist werden will, dann muss man nicht Journalistik studieren, sondern man sollte eigentlich eine fachliche Kompetenz haben. Man kann Ökonomie machen oder Jura oder was anderes und dann mit dieser Fachlichkeit in den Job gehen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann wäre Jura für mich das, was diese Dinge am besten offen hält. Und deswegen bin ich aufs Jurastudium gekommen. Ich bin um die Bundeswehr drum herum gekommen, deswegen konnte ich mit 19 schon an die Uni. Und
Aber das Studium ist doch extrem dröge und auch anstrengend. Ich hatte Kommilitonen, die haben von merkwürdigen Hausarbeiten und Prüfungen, wo irgendwelche Gartenzwerge gestohlen wurden. Und das war also vollkommen bizarr, welche Fälle da konstruiert wurden. Viele hören ja auch auf, viele schaffen es auch nicht. Ne? Das erste Staatsexamen, glaube ich, oder spätestens das zweite. Nee, das erste ist das Schwierige. Ne? Ich weiß nicht.
Das erste ist tatsächlich das universitäre.
Ja, genau. Dann haben Sie in Göttingen studiert, nicht etwa in Bremen. Ich muss manchmal sage ich ja, in Bremen gab es ja einen besonderen Jurastudiengang. Ja, ja. Wo manche sagten, da konnte man das Examen
besser. Nein, aber das war keine Entscheidung gegen Bremen. Ich wollte eigentlich in Bremen studieren, nur Bremen konnte man das Jurastudium immer nur zum Wintersemester aufnehmen. Und ich hatte eigentlich zum Wintersemester studieren wollen, dann kam die Einberufung zur Bundeswehr und ich sollte da hingehen und wurde dann nachgemustert und zu meiner eigenen Überraschung wurde ich dann ausgemustert, hatte aber den Studienplatz zu dem Zeitpunkt schon nicht angetreten, hatte schon abgesagt und deswegen musste ich überbrücken, musste ein bisschen jobben und konnte dann erst zum Sommersemester 1980 mit dem Studium beginnen. Und weil das eben in Bremen nicht möglich war, bin ich dann nach Göttingen gegangen. Sonst hätte ich noch ein halbes Jahr verloren.
Auf jeden Fall, ist Ihnen das schwer gefallen, das durchzuhalten?
Nein, ist es mir nicht. Aus zwei Gründen. Erstens ist das tatsächlich nicht so dröge, wie Sie das empfinden. Im Gegenteil, ich fand Jura sehr, sehr spannend. Und zum Zweiten muss ich sagen, ich hatte das große, große Glück, Menschen zu treffen im Studium, mit denen ich mich persönlich so gut verstanden habe, dass wir das Studium auch gemeinsam organisiert haben. Also wir waren nicht im Repetitorium, ausdrücklich nicht, haben uns nicht diesen Dingen angeschlossen, sondern wir haben uns vom ersten Semester an mit einer Vierergruppe regelmäßig getroffen, haben gemeinsam gelernt, gemeinsam uns sozusagen das Studium gezogen und haben dann auch uns im Examen jeweils gegenseitig unterstützt. Und allein die persönliche Nähe zu diesen anderen dreien hat mich auch sehr getragen. Wir haben jetzt gerade den einen von uns, der war Vorstand von Eben Ezer, einer Einrichtung in Ostwestfalen, ist jetzt verabschiedet worden. Da sind wir alle vier da gewesen und waren bei der Verabschiedung dabei, wurde sogar berichtet.
Ne? Okay, das heißt, die Gruppe hatte Bestand.
Die Gruppe hat bis heute Bestand und das war sehr, sehr wichtig. Und diese Gruppe war auch insofern für mich sehr stabilisierend, weil ich parallel damals auch in die Hochschulpolitik eingestiegen bin, war in der Juso-Hochschulgruppe sehr kritisch gegenüber der SPD, aber bin dann mit dem Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt im Oktober 82, das war der Anlass, um dann in die SPD einzutreten, aber da war ich schon über zwei Jahre bei den Jusos aktiv. Und dort habe ich eben auch Leute kennengelernt, die unfassbar spannend waren. Ich hatte den Stefan Weil, der jetzt Ministerpräsident ist, Thomas Oppermann, der leider verstorben ist, der als Fraktionsvorsitzender der SPD agiert hat. Ich habe ein Heiger Scholz, der jetzt den Krisenstab in der Corona-Pandemie in Niedersachsen geführt hat. Also mit diesen Leuten habe ich zusammen studiert. Und das war unfassbar inspirierend, weil die damals schon viel weiter waren. Die waren politisch orientiert, die haben mich einfach als Jungen, überlegen Sie mal, ich war Anfang 20 und da kamen andere, die waren schon lebensälter und lebenserfahrener. Das hat mir viel Orientierung gegeben. Und deswegen habe ich dieses Studium niemals als so dröge empfunden. Es war immer was los und wenn sie da am AStA agieren durften und viele auch wichtige, interessante Gespräche hatten, wo man dachte, das ist das Wichtigste auf der Welt, die Hochschulpolitik, aber jenseits des Campus hat es schon gar keinen mehr interessiert. Diese Erfahrung hat man dann erst viele Jahre später gemacht. Aber es hat mich sehr geprägt, diese Zeit.
Und wieso Arbeitsrecht? War das, weil klar war, dass Sie immer für die Entrechteten eintreten
können? Ja, das war tatsächlich, das habe ich so tatsächlich gesagt, wo man sagen kann, welche Rolle kann man in diesem System einnehmen, wo man sich auch mit identifizieren kann und wenn man einerseits politisch sich eher dem sozusagen eher linken Spektrum zugeordnet fühlt und dann auch in der SPD agiert, dann ist natürlich die Frage einer interessengeleiteten juristischen Tätigkeit, da ist man relativ schnell, finde ich, beim Arbeitsrecht. Und da war für mich dann klar der Wunsch, ich wollte dann Gewerkschaftssekretär werden, weil ich eben interessenorientiert Arbeitsrecht machen wollte. Und bin dann auch mit diesem Gedanken wieder nach Bremen zurückgegangen, weil die Liebe zu Werder und zu meiner Familie so groß war, dass ich dann wieder kam. Und bin dann hier in eine Anwaltskanzlei gekommen zu Waldemar Klischis, ein sehr exponierter, bekannter Anwalt, war ja früher auch mal Staatsrat im Innenressort, auch Sozialdemokrat. Und diese Kanzlei mit Waldemar Klischis und Klaus Richter hatte genau die inhaltliche Ausrichtung, die ich mir gewünscht habe. Arbeitnehmerorientiert, Betriebsräte beraten, Personalräte beraten, Arbeitnehmer vertreten und beraten. Und da bin ich dann sozusagen hineingekommen und habe genau das gefunden, was ich gesucht habe. Und das habe ich auch über 20 Jahre lang durchgehalten.
Also wenn ein Top-Manager gekommen wäre und hätte vertreten werden wollen, hätten Sie Nein gesagt?
Nein, die haben wir auch vertreten. Ah, ja. Wir haben auch Top-Manager vertreten. Ich habe auch Arbeitgeber vertreten. Mhm. Aber das waren dann meistens NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. Die kann ich jetzt natürlich nicht, darf ich jetzt im Einzelnen nicht nennen. Aber die im Grunde auf einmal in einer Arbeitgeberrolle waren, die sie gar nicht kannten und die auch ihrem Verständnis gar nicht entsprach. Die waren basisdemokratisch organisiert. Die hatten Plenumsdiskussionen, in denen Personalentscheidungen getroffen wurden. Und wenn dann jemandem gesagt wurde, du gehörst nicht mehr dazu, wir müssen uns von dir trennen, dann gehen die zum Anwalt und die sitzen dann bei ihnen und sie müssen dann mit Leuten, die sozusagen sich selber auch gar nicht als Arbeitgeber begreifen, müssen die darüber sprechen, wie kriegen wir das hier gelöst.
Gut, ja, ein Topmanager von Vonovia, der wäre wahrscheinlich gar nicht zu Ihnen gekommen, aber...
Nein, ich habe schon einige leitende Angestellte und Geschäftsführer auch vertreten und das war auch ganz vernünftig. Ich habe aber auch ein paar Mandate abgelehnt. Ich hatte zwei Anfragen, wo man mir klar gesagt hat, wir sind hier ein mittelständischer Betrieb im Bremer Umland und hier soll ein Betriebsrat gebildet werden und wir brauchen jemanden, der das verhindert. Und dann habe ich gesagt, boah, rufen wir mal bitte jemanden anders an. Das ist nicht mein. Aber ich sage, wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann kann es sein, dass wir uns kennenlernen.
Es gibt auch einen bundesweit bekannten Anwalt, Herr Naujoks, von dem haben Sie bestimmt auch schon mal gelesen. Das ist so der Betriebsrat-Schreck. Oder ich weiß gar nicht, ob der noch praktiziert, aber bis vor einigen Jahren hat der, glaube ich, bundesweit damit Karriere gemacht. Können sich an den Namen, sagt er Ihnen was?
Der sagt mir jetzt, ich kenne nur Ingo Naujoks, den Schauspieler, den ich ganz kernig finde.
Ja, aber das glaube ich, gibt es
gar nicht. Der Name sagt mir jetzt nichts. Ja. Ich muss auch zugeben, dass ich natürlich meine anwaltliche Tätigkeit in den letzten Jahren...
2014, ne?
Genau. Habe ich das natürlich entsprechend reduziert. Habe aber meine Fachanwaltsfortbildung all die Jahre immer gemacht, weil ich ja kein Beamter bin. Und man weiß nie. Und wenn man dann vielleicht nicht mehr dort gewollt ist, wo man ist, dann darf man... sozusagen das, was man da erworben hat, an Qualifikationen nicht einfach so aufgeben.
Und dümmer macht es auch nicht.
Genau. Ein paar aktuelle Entwicklungen will man dann auch noch mitkriegen.
Sie haben das dann 2014 aufgegeben, weil Sie sich Vollzeit um Werder gekümmert haben?
Ja, ich bin dann ja in die Geschäftsführung gewechselt. Ich bin ja im November 2014 nach 12 Jahren als Vizepräsident zum Präsidenten gewählt worden. Und damit ging damals in der Struktur noch einher, dass man dann auch in die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft gewechselt ist. Und das ist ein Job, da können Sie nebenher nicht mehr so viel anderes machen.
Sie sind jetzt seit 2023 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Wir hatten vorher ein langes Interview geführt. Yeah, da haben Sie sozusagen über das, was Sie wollen. Sie haben gesagt, Sie Sprecher Justiz und Recht wäre, würde Sie interessieren, sind Sie auch geworden. Was ist denn anders, als Sie sich das vorgestellt haben? Ich meine, Sie haben natürlich schon viel aus Politik mitbekommen. Also vollkommene Überraschung können Sie da eigentlich nicht erlebt haben, oder doch?
Nein, vollkommene Überraschung nicht. Aber natürlich darf man die parlamentarischen Abläufe und Gepflogenheiten nicht unterschätzen. Also ich habe mich da die ersten Sitzungen wirklich hingesetzt und habe erstmal das versucht, auf mich wirken zu lassen. Weil parlamentarische Üblichkeiten, die muss man erstmal kennenlernen. Wie wird da agiert? Wie fair gehen die miteinander um? Wann gibt es Zwischenrufe? Wann kommt die Nebenintervention? Wie sind eigentlich Beiträge gehalten? Und da habe ich schon so ein bisschen gedacht, naja, mir fehlt eigentlich manchmal tatsächlich die Debattenkultur. Also die Debatte, dass man
sich... Zu, auf dem Spielfeld oder in der Politik?
Beide Male gibt es sicherlich Grenzüberschreitungen.
Aber die Debattenkultur, meinen Sie doch, also was mir in der Bremischen Bürgerschaft, aber auch im Bundestag immer ausfällt, dass Leute vorgefertigte Reden haben, gehen gar nicht auf den Vorredner ein und der ganze Sums wird nochmal wiederholt. Und dadurch entsteht keine richtige Debatte.
Genau, das ist auch mein Eindruck. Sie? Genau das meine ich, was eigentlich schade ist. Also ich habe auch lange Zeit gebraucht, bis ich meine erste Rede halten durfte, weil die Tagesordnungspunkte, für die ich als Redner vorgesehen war, wurden immer wieder verschoben, von der Tagesordnung genommen, weil es keine Gesetzenthemen waren. Und dann über Fragestunde, aktuelle Stunden und so weiter sind die immer runtergefallen. Und alleine dort zu stehen und Sie haben 5 Minuten. Ja? Debatte 2x5 Minuten. Und 5 Minuten, wenn Sie zuhören, können lang sein. Wenn Sie 5 Minuten reden, geht das unfassbar schnell. Dann haben Sie da so ein Display vor sich und dann haben Sie 2 Gedanken geäußert, haben aber noch 2 im Kopf, die Sie sagen wollen. Und Sie sehen auf der Uhr noch 1:43 oder so. Dann merken Sie schon, wenn Sie da noch nicht oft gestanden haben, dass Sie da, also ich jedenfalls, dann natürlich auch ein
schneller
bisschen...
Schneller reden zum Beispiel.
Man redet schneller oder man lässt Dinge weg oder sagt, ich komme gleich nochmal wieder und so. und aber eigentlich geht es ja darum, im zweiten Teil nochmal zu erwidern. Darum ist ja eigentlich diese Struktur. Und genau das, was Sie sagen, ist, was ich ein bisschen schade finde. Wir haben wirklich gute, finde ich, insgesamt in der Bürgerschaft, über die Fraktionen hinweg, finde ich, gute Redner, die eben auch auf Vorredner eingehen und tatsächlich debattieren. Und manche, das ist ein bisschen schade, wenn die im Grunde, wo auch ein Beitrag war, wo man sagt, Mensch, dazu muss man jetzt was sagen. Mhm. Und darauf wird nicht eingegangen, sondern es wird sozusagen der vorgefertigte Text nochmal abgelesen. Das ist ein bisschen schade.
Da ist man dann ja auch raus, ne? Also als wenn man sowas verfolgt, dann auch zwei von den auch ohnehin sehr leeren Rängen in der bremischen Bürgerschaft, dann ist man dann raus in dem Moment, ne?
Viele Querensteiger sagen auch, dass sie, obwohl sie es eigentlich wissen, immer noch unterschätzt haben, wie dick die Bretter sind, die da gebohrt werden müssen. Dass man so wenig konkret, anfassbar da rausbekommt aus dem, was man gerne haben würde oder wollen würde. Geht Ihnen das auch so oder sind Sie da ein viel geduldigerer Mensch oder haben vorher schon gedacht, naja, ich werde nicht übermorgen die Welt ändern?
Nein, also das sicherlich. Also ich kann das, glaube ich, schon einordnen, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der jetzt die bremische Politik hier von
revolutioniert.
Komplett, jedenfalls nicht vom Kopf auf die Füße stellt, um mal dieses historische Zitat zu bemühen. Nein. Es sind auch da zwei Ebenen. Was ich tatsächlich nicht so eingeschätzt habe, ist, wie viel Input sie eigentlich bekommen. Also wie viel Mails sie bekommen, wie viel Menschen in Kontakt treten und von ihnen erwarten, dass sie zu dem und dem Thema die Meinung haben oder bitte das nochmal unterstützen sollen. Das ist schon beachtlich. Und da müssen sie auch sich ganz rigoros auch schützen. Das ist die Erfahrung des ersten Jahres, weil sie können nicht auf jedes Thema, was ihnen zugeworfen wird und was mit der inhaltlichen Thematik, für die man dann verantwortlich ist, nichts zu tun hat, darauf können sie einfach nicht eingehen. Das schaffen
sie können ja nicht immer alle Einladungen wahrnehmen, wo sie überall hingewiesen
werden. Auch das ist das nächste Thema, für mich ohnehin die größte Herausforderung, weil ich ja weiterhin bei Werder aktiv bin und auch das, der Werder-Kosmos fordert ein Jahr am Wochenende und abends und dann kommt die Politik mit denselben zeitlichen Rahmensetzungen und da merke ich manchmal, ich kann mich eben nicht teilen. Ne? Aber die Bilokation ist ja irgendwie nur biblisch sozusagen behauptet und ich schaffe nicht an zwei Orten gleichzeitig zu sein.
Wurde Ihnen erspart, in der Europawahl jetzt für die Europawahl Plakate zu kleben oder waren Sie dabei?
Ich habe tatsächlich keine Plakate geklebt. Ich bin an den Infoständen präsent, habe jetzt am Findorfer Wochenmarkt präsent, werde auch morgen den zentralen Infostand nochmal besetzen. Aber ich habe da mich tatsächlich zurückgehalten, das gebe ich zu.
Da hätte man Jusos doch auch da, oder?
Nein, man erwartet ja vom Abgeordneten, dass er das tut. Aber da ist genau der Punkt. Von einem Abgeordneten wird an so vielen Stellen erwartet, soll auf der Gewerbeschau sein und dann ist da nochmal die Veranstaltung und gehen Sie da doch mal hin. Und wäre gut, wenn sich da noch einer mal beim Freiwilligentag sehen lässt und so weiter und so weiter. Und wenn Sie alle diese Dinge versuchen, auch nur ansatzweise zu erfüllen, dann kommen Sie nicht zu der eigentlichen Arbeit. Und ich selber bin ja als Quereinsteiger auch in der Kenntnis angesprochen worden, dass ich eben auch meinen Job bei Werder, wir können ja nicht nur mit einem halben Tag Präsident sein, das geht ja nicht. Und vor dem Hintergrund hat man gesagt, na gut, wir werden das mal so ein bisschen berücksichtigen. Dann bin ich aber gleichwohl in der Deputation für Arbeit, bin gleichwohl im Rechtsausschuss, bin im Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss und bin auch noch in der Sportdeputation. Und bis Ende des Jahres war ich auch noch in der Gesundheitsdeputation. Und da habe ich gesagt, so Freunde, jetzt ist mal ein bisschen viel. Im Fraktionsvorstand möchte man mich ja auch noch haben. Also insofern habe ich da, wenn ich meine Woche strukturiere mit Fraktionssitzung und Fraktionsvorstand und auch Deputation. Und jede Deputation hat ja noch Vorbesprechungen in der Koalition und dann in der Partei und mit dem Ressort und so. Dann tackert sich natürlich der Tag in einer Weise voll, wo sie große Mühe haben, sich da noch ein bisschen wiederzufinden.
Also unterm Strich ist es doch mehr Arbeit, als Sie gedacht haben. Aber warum machen Sie das? Weil...
Ja, vielleicht, weil ich nicht Nein sagen kann.
Ist es Idealismus? Ne?
Nein, das ist ein Stück weit von allem. Also ich bin damals tatsächlich angetreten, als sie mich gefragt haben, gesagt, Mensch, du hast hier eine Chance, ein bisschen was mitzugestalten. In Bremen ist viel möglich und ich schätze auch Bremen mit den kurzen Wegen, dass es auch immer wieder... organisierbar ist, mit den Institutionen auf kurzem Weg zu sprechen. Und wenn sich die Leute zusammentun, dann können wir auch in Bremen was organisieren. Das geht übrigens auch über politische Grenzen hinweg. Also ich merke ja auch, wie man mit Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen wirklich sehr vernünftig sprechen kann, diskutieren kann, sich auch abstimmen kann, auch in den Ausschüssen und Deputationen. Ein ganz anderes Klima als in der Plenumssitzung in der Bürgerschaft. Das ist ein bisschen, manchmal auch ein bisschen Laientheater, wo man noch mal ein bisschen Donner verursacht mit denselben Leuten, mit denen man vorher sehr, sehr vernünftig und sehr gut in den Austausch geht.
Sie kommen ja in diese Diskussion aber auch mit einer Funktion, die ja grundsätzlich eine höhere Integrationskraft hat, als es die unterschiedlichen Parteien. Hilft Ihnen das da?
Ja, ob es mir hilft, weiß ich nicht. Ich habe manchmal gemerkt, und das ist mir auch bei meinen Reden jetzt aufgefallen, wenn ich mich selber so reflektiert habe, als Präsident haben Sie natürlich eher eine integrative Funktion. Sie müssen die Leute mitnehmen, Sie müssen sie zusammenführen, Sie müssen das Verbindende, das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. In einer solchen Debatte müssen Sie pointieren, müssen Kritik auch formulieren. Und das ist etwas, was bei mir im Kopf, den Schalter kann ich nicht immer sofort umlegen. Und da muss man schon ein bisschen schauen, ob das immer gut gelingt. Und ich finde auch, dass wir trotz aller politischen Debatten, wir müssen aber auch sehen, dass wir auch ein Mindestmaß an Umgang miteinander pflegen, der einem auch hinterher ermöglicht, mit denselben Leuten noch einen Kaffee zu trinken oder sich die Hand zu geben. Also man kann zuspitzen.
Auch mit dem Bündnis Deutschland?
Da wird es manchmal schwierig, das sage ich ganz offen. Als wir uns das erste Mal trafen, als wir als neue Abgeordnete in der Bürgerschaft umgeführt wurden, bin ich auch auf Sie zugegangen und gesagt, hier, wir sind ja jetzt hier beieinander, haben uns die Hand gegeben und vorgestellt. Das war wirklich in Ordnung. Aber wir waren nach 2 Minuten bei der Migrationsdebatte. Nach 2 Minuten im Foyer der Bürgerschaft, wo man sich kennenlernt, da hatten wir sofort ein Thema, wo ich sagte, so wollte ich jetzt eigentlich das Gespräch nicht führen und nicht alles sofort auf dieses Thema.
Aber Sie sind auf Sie zugegangen und haben denen die Hand gegeben. Sie würden nicht sagen, so einem gebe ich nicht die Hand.
Nein, das finde ich auch in diesem Momentum, das wir da hatten, hätte ich das auch nicht für angemessen gefunden. Da kommen viele neue Leute zusammen, die sich zum ersten Mal auch zurechtfinden. Das ging denen ganz genauso. Und ich finde, wenn man da gewählt ist, dann muss man, wie ich finde, zumindest einige formbürgerliche Etikette sollte man da auch wahren.
Nochmal, unterm Strich kommt für Sie ja wenig dabei rum. Bei Werder können Sie Erfolgserlebnisse haben, jeden Samstag oder Sonntag auf dem Platz. Wenn es gut
auch
geht,
nicht,
viele.
Genau.
Oder auch nicht, genau. Auch große Niederlagen haben Sie in der Politik dafür auch nicht. Aber Ihr Sie haben viel mehr zu tun als vorher. Ja, weiß ich auch nicht. Da denke ich halt, was treibt einen an? Oder können Sie schon ahnen, dass das vielleicht doch, dass das eigentlich zu viel ist, was man da von sich selbst vielleicht auch erwartet?
Also es ist schon fordernd, das gebe ich zu. Aber ich will nicht sagen, dass man keine Erfolgserlebnisse hat. Also wir haben jetzt über lange Monate Haushaltsdebatten geführt. Ich habe ja auch viele Gespräche geführt. Ich war in einer Justizvollzugsanstalt, habe da eine Frühschicht gemacht, mir mal wirklich die Arbeitsbedingungen im Vollzugsdienst angesehen. Ich war beim Personalrat, ich habe mit dem Vertreter des Richterbundes gesprochen. Ich habe mir das Bildhauerprojekt dort angeguckt. Und wenn es dann eben gelingt, in dieser schwierigen Haushaltssituation, die wir haben, und mit den vielen Anforderungen, die von allen Stellen auch berechtigterweise kommen, sagen, das müssen wir machen, und wir müssen Mittel für die offene Jugendarbeit und wir brauchen mehr Polizisten, wir brauchen mehr Erzieherinnen, wir haben eine marode Infrastruktur, wir müssen die Straßenbahn-AG retten, wir müssen die Geno retten. Und wenn es dann gelingt, 10 Stellen für die Staatsanwaltschaft zu bekommen, dann muss ich sagen, da habe ich mich, das habe ich als politischen Erfolg auch für mich gefeiert, weil wir dieses Thema platziert haben, getrieben haben, auch mit den rechtspolitischen Sprechern in der Koalition sehr intensiv über Lösungen geredet haben. Wie kriegen wir das in diesen Haushaltsanforderungen dargestellt? Bei unserem Fraktionsvorstand da auf offene Ohren gekommen, die Relevanz auch gesehen haben. Und dass es dann möglich ist, ja, wir können diskutieren über Aufstockung von Stellen und Aufblähung der Verwaltung in Bremen, kann man ja alles kritisch begleiten. Aber 10 zusätzliche Stellen in dieser Situation, in dieser Haushaltslage zu organisieren, da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich
das
fast
stimmt.
wie einen Heimspielsieg.
Das stimmt. Aber das muss auch sein, weil alle Staatsanwaltschaften in Deutschland ja extrem belastet sind, wie kürzlich überall berichtet wurde. Ja. Und das Vertrauen in den Rechtsstaat darf halt nicht darunter leiden. Wir hatten doch mal in Bremen einen Fall, wo ein Täter wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste.
Das sind natürlich Katastrophen. Ja, das sind natürlich Katastrophen. Aber da will ich Ihnen auch sagen, es gab ja diesen Pakt für den Rechtsstaat, wo der Bund ja nochmal größere Beträge zusammengekratzt hat und in die Länder verteilt hat. Und ich habe jetzt auch in der justizpolitischen Sprecherkonferenz, die SPD letzte letzte Woche hatte, wo man auch nochmal 6 Stunden virtuell vor seinem Laptop sitzt. Da wurde nochmal in Aussicht gestellt, dass tatsächlich trotz der Haushaltslage des Bundes auch an dieser Stelle nochmal überlegt wird. Also man muss dort etwas machen, weil tatsächlich das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat hat was mit der Schnelligkeit der Verfahren zu tun und gerade bei Strafverfahren, gerade auch wenn man Opfer einer Straftat geworden ist, dann erwartet man schon, dass da die Dinge rechtzeitig und sachgerecht abgearbeitet werden. Absolut. Und dass da eine wahnsinnige Belastung ist, das kann man nicht hinweg diskutieren. Aber es wäre ja auch denkbar gewesen, weil ihr kriegt nur 5 Stellen. Wäre auch, hätte immer 5. Ja? Also ich muss sagen, ich finde diese 10...
Gut, aber ich kann auch sagen, 20 wären schon besser gewesen.
Ja, mehr geht immer, natürlich. Mehr geht immer und dann muss man auch darüber
reden. Das
aber das will ich, und darum ging es mir auch in der Debatte letzte Woche, dass also bei aller Kritik, dass man sagen muss, also da ist wirklich was Relevantes passiert und da habe ich auch meinen kleinen, aber meinen Anteil habe ich da dran. Und insofern, ja, das würde ich schon als politischen Erfolg sehen.
Sie haben mal gesagt, Fußball ist politisch.
Ja.
Ist Politik auch wie Fußball?
ist Politik wie Fußball? Naja, beim Fußball ist es so, da gibt es einen, der die Einhaltung der Regeln kontrolliert und die Spieler gegebenenfalls auch aus dem Spiel nimmt, wenn sie die Regeln nicht einhalten. Das haben sie in der Politik nicht so, ne? Da sind sie etwas ungeschützter. Und wenn man dann in die direkte Konfrontation geht, ich bin letzte Woche ziemlich auch verbal angegangen worden am Infostand der SPD für den Wahlkampf. Das sind so Dinge, das würde ich mit Fußball, ist das schwer zu vergleichen. Ja. Sie haben da einfach eine direkte Konfrontation und da kommt dann keiner und sagt so, mal Schluss jetzt. Es ertönt ein Pfiff und es ist vorbei. Das haben sie in der Politik nicht. Da sind sie einfach ungeschützter.
Diese Tendenz, dass es in der Auseinandersetzung um Politik auf der Straße auch zu Angriffen kommt und auch zu zunehmenden verbalen Attacken und auch zu körperlichen Attacken, wird das unter den Abgeordneten diskutiert? Werden da Befürchtungen laut?
Ja, natürlich, weil alle sich auch mit der Frage beschäftigen, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn mir das passiert und wo ist eigentlich die Grenze? Also es ist ja nicht so, dass es von null, alles ist gut, auf einmal umschlägt, sondern wir haben ja ganz viele Zwischenschritte. Die Zwischenschritte sind, dass man härter angegangen wird, dass man angeschrien wird, dass die Leute sich dann die normale Integritätsgrenze nicht mehr einhalten und einem dann nah auf die Pelle rücken. Es gibt ja einfach Formen, wo man sich dann schon ein bisschen unwohl fühlt und wo man sich überlegen muss, nehme ich das eigentlich alles passiv hin oder sage ich so, jetzt mal Schluss? Muss ich mich eigentlich als Politiker, der am Infostand steht, grundlos anschrumpfen lassen oder kann ich sagen, jetzt pass mal auf, wir können mal die Flughöhe mal ein bisschen reduzieren und deine Anwürfe sind erstens, zweitens und drittens nicht zutreffend.
Was hat er Ihnen denn vorgeworfen?
Konkret war es so, dass offenbar die Steuerlast dieses Bürgers so hoch war. Er sagte, sein Steuerberater hätte ihm jetzt was geschickt und das läge nur an der Steuerpolitik der SPD und der Grünen. Und das wäre der Untergang und die müssten weg und dann würde es den Menschen.
Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, dass es so ein Thema ist.
Ja, aber da war ich selber überrascht. Ich meine, sie stehen da ja und wir haben in den letzten Monaten immer versucht zu sagen, auch als SPD, zu sagen, lass uns einfach mal nur hingehen ohne großen Aufwand, sondern wir haben einen Stand gemacht, Sonnenschirm und ein großes Schild, wir hören zu. Ja, ein großes Ohr und dann hat man sich da hingestellt und gesagt, wir sind ansprechbar. Und dann kommen Leute und sagen, Tempo 30 an der und der Straße oder Parken hier und da ist ein bisschen unter.
Migration ist bestimmt auch ein Thema, oder?
Ja, aber nicht in dieser Dimension. Ah, ja. Das muss ich sagen. Also da kommt jetzt keiner und sagt, da müssen wir jetzt mal hier die große Abschiedewelle. Kriminalität ist...
Hauptbahnhof und so?
Ja, in Findorf haben wir ja auch eine Situation, dass auch Geschäftsleute mich angefragt haben, weil es gefühlt eine Zunahme an Einbrüchen gegeben hat, von denen auch Geschäftsleute betroffen waren. Ich hatte dann mit dem Innenressort Kontakt aufgenommen, habe gesagt, schick mir mal die Tabellen, die Zahlen, ist da ein Brennpunkt, guckte da drauf und dann kriegte ich auch die Zahlen, habe die auch wieder weitergeleitet. Und die Zahlen gaben das jetzt nicht her, aber das ist natürlich das subjektive Gefühl, wenn in einer Straße bei 3 Geschäften innerhalb von 2 Wochen Einbrüche passieren oder versuchte Einbrüche passieren, dass das natürlich die Menschen verunsichert und zum Thema, das muss man auch erstmal konstatieren und dem auch gerecht werden. Das
ist aber kein Hauptthema bei diesen
Infoständen. Nein, in der Tat nicht.
Das ist doch gut eigentlich.
Ja, das ist gut. Natürlich ist ein Hauptthema, weil wenn Menschen mich erkennen, sprechen sie mich interessanterweise nicht auf die Politik, sondern auf Werder an. Und da ist
dann haben da auch Vorwürfe gemacht?
In den letzten Wochen nicht. In der Vergangenheit natürlich. Also wenn sie 5-mal verloren haben und sie stehen da und dann sagen, schmeiß endlich den Trainer raus, sowas kriegt man dann natürlich auch zu hören. Und dann kann man auch da nur...
Weil Sie dann auch bei Werder für alles verantwortlich sind.
Ja, zumindest verbindet man mein Gesicht damit und dann steht man ein Stück weit auch in der...
Aber wenn Sie sagen, noch mal eben einen Schritt zurück, wenn Sie sagen, Sie werden da angegangen und Sie werden da auch angebrüllt und man merkt, geht man... damit einem mulmigen Gefühl hin oder ist das noch eine grundsätzlich positive Einstellung, mit der Sie da hingehen?
Ich habe noch kein mulmiges Gefühl. Vielleicht muss dann vielleicht jemand auch diese Grenze noch überschreiten. Vielleicht, wenn ich meine Faust im Gesicht habe, dann bin ich da so vielleicht anders. Aber ja, weiß man nicht.
Angespuckt werden würde andere, schon reichen.
Ja, aber auch da, ich habe auch beim letzten Sonntag auch demjenigen, der hat mich sozusagen, ist etwas lauter mich angegangen und hat sich dann sofort verzogen. Da habe ich gesagt, ja, wie wollen wir jetzt diskutieren, wenn sie weglaufen? Ich sage, ich habe nicht mal eine Chance. Darauf
einzugehen. Der will ja nicht diskutieren, der will nur deinen Frust loswerden.
Genau, aber nein, ich habe da kein mulmiges.
Aber es gibt ja auch nette Leute, oder?
Absolut, absolut. Ich hatte auch an dem Tag, also das war so das einzig Negative, sehr nette Gespräche und auch sehr
zugängliche. Sonst müssen Herr Brandt und ich mal vorbeikommen.
Ja, und dann haben wir dann ein nettes Gespräch.
Auf jeden Fall.
Oder Streit.
Ausgesprochen nettes
Gespräch. Ein nettes Gespräch.
Am Infostand.
Ein kritisches, aber nettes Gespräch. Und wir würden auch nicht weglaufen.
Kritisch und nett, ja. Und ich würde Ihnen dann vielleicht auch zuallererst, das finde ich wichtig als Politiker, zuhören. Das allererste ist tatsächlich zuhören und mal hören, worum es den Menschen geht und auch ihre Sorgen erstmal aufnehmen. Und ich habe auch das Gefühl, allein diese Stufe schaffen schon nicht alle und das finde ich sehr bedauerlich. Wir müssen uns auch zuhören. Wir müssen hören, was die Leute bewegt. Manchmal kann man sagen, denk da nochmal in die andere Richtung und manchmal, ja, dann muss man sagen, ja, wir machen auch, weiß Gott, nicht alles richtig.
Geht das auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Bürgerschaft, dass sie nicht zuhören können?
Einander?
Ja, das weiß ich nicht. Wenn ich da mal Kritik äußern darf, ich habe das Gefühl, in der Bürgerschaft ist es mir manchmal zu unruhig. Also das Plenum ist mir zu unruhig. Da sind immer Gesprächsherde, das ist jetzt auch fraktionsübergreifend. Da gibt es so ein paar Strategien, wo ich denke, also wäre man draußen besser aufgehoben. Weil sie immer
wurde
so
einen Grund... gefilmt, wenn Handyspiele...
Ja, zum Beispiel, das ist ja, alles nicht gut. Das ist nicht
ja, das stimmt, Zeitung gelesen oder sonst irgendwas.
Ja, das ist nicht gut, aber es geht ja erstmal darum, ob man wirklich demonstrativ, ich sag mal, mit dem Rücken zum Rednerpult stehend sich unterhält. Ich finde, das sind Dinge, die den parlamentarischen Gepflogenheiten nicht entsprechen sollen.
Ich finde aber auch, dass Politiker nicht nur vor Wahlen Infostände haben sollten und zuhören sollten. Ich meine, das passiert. Ich weiß, es gibt eigentlich noch den roten SPD-Bus?
Ja, den gibt's. Ich werde nächsten Donnerstag werde ich damit in Findorf präsent sein, nach der Europawahl.
Ja, okay, das erkenne ich an. Aber trotzdem ist die Präsenz natürlich eine andere. Ne? Also ich sehe ja jetzt auch, dass überall vor jedem Supermarkt im Prinzip ich mit jeder Partei ins Gespräch kommen könnte. Ich glaube, das ist so, dass Bürger so den Eindruck haben, ach, jetzt hören sie zu, jetzt wollen sie auch meine Stimme und die anderen 3, 4 oder was weiß ich Jahre hören sie eben nicht zu. Gut wäre es, wenn jede Wahl in einem Jahr wäre, dann würden sie viel öfter zuhören müssen.
Sehen Sie, weil Sie damit genau recht haben, habe ich nach der Bürgerschaftswahl, haben wir in Findorf gesagt, was können wir machen und wir haben über 5 Monate hinweg uns immer platziert. Ist schon wieder Wahl. Nein.
Aber ist das nicht schlimm? Ist das nicht schlimm, wenn die Leute.
Wir hören zu.
Ja, aber das ist doch schlimm, wenn Leute Sie fragen müssen, ist schon wieder Wahl.
Ja, aber das ist die
Wahrnehmung. Weil sie sich sonst nicht blicken lassen.
Genau so.
Es gab ja von der SPD mal diese Aktion, dass man sich einen Abgeordneten nach Hause bestellen konnte. Würden Sie das auch machen?
Ja, da überhaupt kein Problem.
Würdest du den einen nach Hause bestellen?
Herrn Hess-Grunewald zu mir in den Garten. Ich mache den Grill an.
Ich habe in der Bürgerschaftswahl habe ich auch Tür-zu-Tür-Wahlkampf gemacht in Findorf und bin dadurch zum Weidedammviertel gelaufen. Das war schon ganz spannend und auch nett. Aber wie gesagt, wenn jemand an der Tür klingelt, überlegen Sie, bei Ihnen klingelt jemand an der Tür, Sie öffnen, da steht erstmal ein Fremder. Müssen Sie auch aufpassen, dass Sie da keinen falschen ersten Eindruck erwecken. Aber da habe ich auch gute Gespräche gehabt. Ja. Okay.
Jeder noch eine Frage. Du noch eine Frage?
Und nee, du zuerst bitte.
Okay. Sie sind, glaube ich, wenn ich Wikipedia richtig in Erinnerung habe, 1989 in die alten Herren eingetreten. Ich stelle jetzt eine Werder-Frage.
Ich stelle eine politische Frage.
Mal davon ab, dass ich das verwegen finde, mit 29 sich als alter Herr zu betrachten.
Im Sport ist das doch anders, glaube ich. Ne? Da ist man doch ganz schnell sehen.
Wieder. Hat Werder die richtigen Sportangebote für Ihre und meine Altersklasse?
In der Summe ja, weil wir ganz viel Gesundheitssport, Reha-Sport anbieten. Wir haben Walking Football, da sind wir wirklich sehr gut. Aber dennoch müssen wir offen sein für neue gesellschaftliche Entwicklungen. Und da sind wir im Rahmen auch des strategischen Prozesses im gemeinnützigen Sportverein genau dabei, uns mit diesen
Fragen zu beschäftigen. Es gibt ja heute auch Leute, die mit 55 sich entscheiden, ich möchte jetzt mal anfangen, Marathon zu trainieren. Und also gesagt,
wir haben eine Leichtathletikabteilung, die machen auch Laufangebote, Laufgruppen. Das kann man auch als Anfänger machen und solche Dinge gibt es.
Wieso suchst du einen Verein?
Ich bin im Moment noch nirgends Mitglied im Sportverein, aber vielleicht wird mich ja Herr Grunewald ja nachher nochmal. Alles klar, jetzt kommt deine letzte Frage.
Meine Frage ist, ich würde gerne mit Ihnen wetten bei der Europawahl, ob die SPD auf dem zweiten Platz landet oder auf dem dritten nach den Rechten. Oder sogar noch nach den Grünen, könnte auch sein.
Ja, da würde ich offen gesagt nicht dagegen halten. Ich
habe noch gar nicht gesagt, was ich wette. Ich sage, die schaffst du nicht auf den zweiten Platz.
Ja, also ich glaube, das ist gerade jetzt im Moment eine wirklich schwierige Situation ist, mit der sie als SPD versuchen, die Themen zu setzen. Und das Thema Ukraine, da haben sie im Augenblick gar keine Chance, sozusagen sich als friedensbewahrende Partei darzustellen. Das wird ihnen eher alles als zögerlich und halbherzig ausgelegt. Und die Gesamtstimmung ist im Moment leider so, dass ich glaube, die Sozialdemokratie dann keine Spitzenwerte, jedenfalls im Bund oder in Europa, einfährt. Denken Sie an Sachsen und in Bayern, wo die SPD einstellige Prozentzahlen hat, unter 10%. Da steht man fassungslos, als wenn man diese Kanzlerpartei. Insofern, ja, ich unverdientermaßen, weil ich glaube, die SPD wird häufig für Dinge verantwortlich gemacht, die man ihr nicht unbedingt vorwerfen kann. Wir versuchen ja als Sozialdemokraten es allen recht zu machen. Wir wollen die Schwachen mitnehmen und die Randgruppen mit einbeziehen, wollen die Wirtschaft fördern und dann wird man vielleicht manchmal zu beliebig. Während andere, die konsequent und unverhohlen Klientelpolitik machen, natürlich dann von dieser Klientel auch gutiert werden. Das gelingt uns Sozis nicht immer. Ja, da setzen wir einen Mindestlohn durch für viele Millionen Menschen, aber die wählen ja nicht alle SPD, obwohl sie deren Lebenssituation ganz konkret verbessert haben. Leider, dieser Mechanismus funktioniert leider nicht.
Und also, das ist bedauerlich. Sie sind pessimistisch, was das betrifft, ja, nach der Union den zweiten Platz, sondern dritter, vierter?
Ob es dann der dritte oder der vierte ist, kann ich nicht sagen. Wir müssen tatsächlich die Sorge haben, dass die rechten Parteien, das könnte, manche Umfragen deuten ja darauf hin, dass die weiter sind. Und das ist ja leider eines der größten politischen Trauerspiele, dass heutzutage es eben nicht mehr reicht, jemanden zu stigmatisieren, indem man sagt, du bist rechts, du bist antidemokratisch. Die Dinge verfangen nicht mehr. Es reicht nicht. Wenn man früher jemandem gesagt hat, der ist Nazi, dann war im Grunde die Diskussion zu Ende. Und heute ist das keine Diskussion mehr, sondern wenn sie das sagen, dann sagt einer, ja und, ich bin rechts.
Obwohl zwischen rechts und Nazi ja noch ein großer Unterschied ist. Da ist ein
Riesenunterschied, aber rechts, ich meine, in der CDU ist eine Volkspartei, die natürlich auch ein großes Spektrum abdeckt. Aber wir reden ja jetzt über Parteien, die sich rechts von der CDU etabliert haben.
Und aber aber rechts und rechtsradikal oder rechtsextremistisch ist halt noch ein Unterschied. Ne?
Ja, da kann man jetzt eine feine Linie ziehen, aber wo wollen Sie dann zwischen CDU, CSU und dann bis hin zur AfD? Da wird es dann, glaube ich, da wird es dann schon schwierig.
Werteunion und so, was noch so dazwischen steckt. Ne? Also da wird es schwierig. Ja, aber trotzdem, ich glaube, viele Leute ärgern sich darüber, dass man versucht, sie gleich in so eine Schublade. Und dann sagt man rechts, obwohl jemand vielleicht erzkonservativ ist. Aber ist erzkonservativ auch schon rechts?
Erzkonservativ ist sicherlich rechts. Aber das ist die Frage, ist es rechtsradikal und ist es sozusagen außerhalb jeden Spektrums?
Und wie rechts darf man sein? Antidemokratisch brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Aber wie rechts darf man sein, um noch ein angesehener Bürger zu sein?
Das ist in der Tat die spannende Frage. Und ich finde, wir haben es in den letzten Jahren auch in einem politischen Diskurs nicht gelernt, genau diese Debatten zu führen. Es wird ja immer gesagt, wir müssen die Rechten programmatisch, inhaltlich im Diskurs müssen wir stellen, argumentativ überzeugen. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir das nicht gelernt, weil wir haben es jahrzehntelang nicht gemacht, sondern haben uns auf die Stigmatisierung reduziert. Und das wir haben absolut. Uns nicht, sozusagen diesen Prozess nicht gelernt. Und wir müssen auch zugeben, dass wir auf bestimmte Fragen auch keine zufriedenstellenden Antworten haben. Die müssen wir nämlich erst gemeinsam entwickeln. Also das Thema Migration, was alle mal umtreibt, da ist es ja nicht so, dass es die eine fertige Antwort gibt, sondern wir haben eine Situation, dass viele Menschen nach Europa kommen und dass wir sie innerhalb der EU in irgendeiner Weise gerecht verteilen müssen, mit ihnen umgehen müssen, sie versorgen müssen und sehen müssen, ob wir sie integrieren oder ob wir sie irgendwann wieder nach Hause schicken. Aber diesen Prozess kriegen sie ja nur gemeinsam hin, wenn sie auch sagen, wo sind die Chancen darin und worin liegen die Risiken. Und das, dieser Diskurs, so weit kommen sie gar nicht.
Stimmt.
Ja? Und das ist das Problem. Das haben wir ein Stück weit verlernt und das müssen wir gemeinsam miteinander lernen.
Und da hat sich die SPD leider auch nicht mit Ruhm bekleckert.
Absolut. Da muss
das
ich,
ist noch ein Feld, wo die Sozialdemokraten wirklich was leisten könnten. Ich habe vorhin zu meinem Kollegen gesagt, dass ich das FDP-Plakat, wo drauf steht, Migration steuern, sonst tun es andere, gar nicht so doof finde. Ich glaube, das stimmt. Also A, steuern ist nicht falsch, das heißt ja nicht alle rausschicken, aber sonst tun es andere stimmt vor allem.
Ist ein griffiger, Slogan von Frau Strack-Zimmermann.
Genau.
Ich habe das auch registriert, ja. Keine Frage.
Ja. Na, da bin ich gar gespannt. Sie sind ja in der Partei, wir beide sind ja parteilos und wollen es auch bleiben.
Ich bin in der Partei, ja, natürlich, aber...
Und Recht, Justiz hat ja auch was, Asylgesetze oder Asylgesetze.
Ja, aber Asylgesetzgebung ist ja immer nur die Umsetzung des politischen natürlich. Machbaren und des politischen
Konsens. Aber ob die noch zeitgemäß sind, so wie sie jetzt sind, ist ja auch eine Frage.
Ja,
schon allein, wenn man darüber debattiert, ob man nach Afghanistan abschieben kann oder nicht. Ich meine, das hat jetzt mit der engeren Gesetzgebung
zu tun. Aber auch da wird reflexhaft darüber diskutiert, weil wir einen wirklich tragischen und traurigen Vorfall haben, der sofort sozusagen diese großen Debatten wieder auslöst. Und auch da tun wir doch gut daran, vielleicht neben der persönlichen Betroffenheit, dass ja ein Polizeibeamter dann völlig schuldlos und auch unerwartet da zu Tode kommt, dass man seine Betroffenheit darüber natürlich zum Ausdruck bringen muss. Aber daraus jetzt sozusagen solche Debatten zu entzünden, passiert. Aber halte ich, da muss die Politik auch ein bisschen das Maß und die Mitte finden und den Diskurs etwas, wie ich finde, etwas...
In der Gesellschaft wird es halt schnell diskutiert, weil man natürlich auch, also ich denke ja auch immer, wenn das ein sogenannter Bio-Deutscher gewesen wäre, worüber würden wir dann reden? Vielleicht darüber, dass psychisch Kranke oder es gibt ja auch deutsche
Extremisten. Genau, die sind dann meistens psychisch krank,
wenn die
in der Synagoge mehrere Menschen umbringen oder sonst
wie. Aber wenn es diskutiert wird in der Gesellschaft und Leute gerade so auf Stammtischniveau anfangen, da muss Politik irgendwie mit umgehen, da muss man irgendwelche...
Ja, und das ist auch ein mühseliger Prozess. Mhm. Ich bin ja auch jemand, der gern und viel in Kneipen hockt und da ist es tatsächlich so, dass wir haben ja auch nicht immer Lust, im engsten Freundeskreis politische Debatten zu führen, aber wir sind einfach in einer gesellschaftlichen Situation, da muss man sagen, nee, das tut mir leid, wir kennen uns 30 Jahre und ich mag dich, aber an der Stelle bin ich jetzt wirklich nicht deiner Meinung und lass es mal so stehen. Also es geht ja nur darum zu sagen, man sieht es anders und wir müssen es aushalten. Ja, wir können trotzdem Bier zusammen trinken, auch wenn wir in der einen oder anderen Frage unterschiedlicher Meinung sind. Das meine ich mit diesem Lernprozess. Wenn wir da ein Stück weit etwas offener und toleranter sind, dann sind wir vielleicht auch in der Lage, einander zuzuhören und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Das stimmt. Mit Ihnen kann man sich also nicht so richtig streiten, habe ich so den
Kann man schon, fragen Sie meine Frau. Aber ich versuche trotzdem manchmal
gut,
auch erstmal zu hören, um was geht es dem anderen? Was ist ihm eigentlich wichtig? Also wenn Leute pöbeln, dann ist es ärgerlich, dann kann ich auch zurückpöbeln. Aber wenn da ein Anliegen auch emotional vorgetragen wird, dann muss man halt das Emotionale versuchen, ein bisschen an die Seite zu sagen, worum geht's? Ja? Haben wir hier ein Problem, wo man was lösen kann? Und manchmal versuche ich das, aber gelingt mir auch nicht immer.
Das war ein gutes Schlusswort, glaube ich, oder?
Ja, total. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir schon am Ende sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell rumgeht.
Ja, die Zeit verfliegt, das stellen wir auch immer wieder fest.
Ja. Bis nächste Woche. Wieder.
Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, bis dann.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.